Albrecht Müller ist heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, den Sie eingeschaltet haben. Viele haben Ihnen vorgeworfen, Herr Müller, das sei alles wohl zu übertrieben, was Sie da anführen, und auch Ihre Sprache sei zu hart. Ich glaube, wenn man aber auf die sachliche Seite guckt, kann man sich auch wieder etwas beruhigen. Sie nennen in Ihrem Buch zur Belegung Ihrer Thesen Ross und Reiter, weisen detailliert auf politische, wirtschaftliche und auch wirtschaftswissenschaftliche Netzwerke und Interessen hin. Um welche Interessenverflechtungen handelt es sich und wer sind die beteiligten Akteure?
Also wenn es zu hart wäre, damit will ich mal anfangen, dann hätte ich eine Fülle von Klagen auf den Hals bekommen. Denn ich sage wirklich, wer wo die Hand aufhält oder wer sich Wissenschaftler nennt und nicht abhängig ist. Das wiederhole ich auch gerne. Also Bert Rürup, Meinhard Miegel, Hans-Werner Sinn, Bernd Raffelhüschen, alle vier sind für den Finanzdienstleister MLP tätig. Raffelhüschen sitzt in einem Aufsichtsrat einer Versicherungsgesellschaft.
Ist aber Professor für Wirtschaftswissenschaften in Freiburg.
Professor für Wirtschaftswissenschaften, und das, man kann, wenn man jetzt etwas bösartig sagen würde, dann würde man sagen, alle diese Herren nutzen ihren Professorentitel und die Tatsache, dass sie an einer Universität arbeiten, dazu, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten. Ansonsten arbeiten sie wesentlich für die Finanzindustrie und für Interessengruppen. Auch für Sinn gilt das. Der ist im Aufsichtsrat der Hypovereinsbank. Und das muss man einfach mal wissen. Und was eben in Deutschland sehr eigenartig ist, ist, dass das nicht gewusst wird und dass darüber auch nicht informiert wird.
Und auch in Talkshows die Gäste nicht entsprechend vorgestellt werden.
Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn in der Christiansen-Sendung der Herr Raffelhüschen vorgestellt würde als Vertreter der deutschen Versicherungswirtschaft. Dann würde ich ja nicht mehr kritisieren, sondern würde sagen, dann sei das alles, ist das alles okay. Dann können die Leute das entsprechend einordnen, die Zuschauer. So haben sie aber den Eindruck, etwa bei Meinhard Miegel handelt es sich um einen Wissenschaftler, einen unabhängigen, und nicht einen, der seit Jahren die Interessen der Versicherungswirtschaft vertritt.
Aber was ist so schlimm daran, wenn Bert Rürup, Vorsitzender des Sachverständigenrats, als Nebentätigkeit einen Vortrag hält beim einem Finanzdienstleister?
Doch, dafür kriegt er wahnsinnig viel Geld. Und es ist auch deshalb schlimm, in diesem Fall wie bei Raffelhüschen auch besonders schlimm, weil beide Mitglieder der sogenannten Rürup-Kommission waren, Rürup natürlich der Vorsitzende davon. Und in dieser Kommission wurden auch Gesetzesänderungen vorgeschlagen, wie das Alterseinkünftegesetz, die dann wiederum der Versicherungswirtschaft helfen, ihre Produkte besonders gut zu verkaufen. Oder nehmen wir die Riester-Rente. Ja, das ist ja da auch in diesen Zirkeln mitentwickelt worden. Die Riester-Rente ist ja eingeführt unter dem großen Etikett mehr Eigenverantwortung. Tatsächlich wird das vom Staat subventioniert. Wir zahlen Milliarden inzwischen. Und zwar auch Leute, die ganz arm sind, die wenig verdienen, die sich keine Riester-Rente leisten können, zahlen mit ihrer Mehrwertsteuer oder Lohnsteuer dafür, dass andere einen Förderbetrag bekommen, um für ihre Altersvorsorge zu sorgen. Das heißt, es ist die Unterschicht, wenn Sie so wollen. Die untere Einkommensschicht zahlt den Mittelschichten ihre zusätzliche Altersvorsorge. Und das ist von diesen Herren Professoren eingetütet worden und beraten worden. Und ich finde es so skandalös, ja. Das lässt mich eben nicht kalt. Andere lässt das wirklich kalt. Und da kann ich nur sagen, in welcher Welt leben die.
Es ist in der Tat eine Subvention der Einkommen der Versicherungswirtschaft.
So der Versicherung, man kann sagen, mit dieser Subvention wird sozusagen die überhohen Vertriebskosten der Versicherungswirtschaft und die Gewinne werden finanziert. Man kann aber auch sagen, es ist eine Subvention der Gutverdienenden durch die Schlechtverdienenden. Und das ist auch unerträglich, finde ich. Oder nehmen wir einen anderen Fall, den ich hier einfach dokumentiere. Helmut Kohl und Schwarz-Schilling und andere haben 1982 folgende, dann beginnend 1984, unser bis dahin einigermaßen gutes Mediensystem, nämlich mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zerstört und dem jetzt dann also kommerzielle Anstalten kommen. Und dann hat man zufällig 12 Jahre oder 13 Jahre später gehört, dass einer der Profiteure, nämlich Leo Kirch, Beraterverträge mit der ganzen Gruppe von Involvierten hatten. Also dass da wurde die Leistung, die politische Leistung zugunsten von Privatpersonen, und da geht es um Millionen. Bertelsmann, RTL hat jetzt wieder einen Gewinn von über 400 Millionen pro Jahr gemacht. Ja, das, der zweite Profiteur. Die haben eine Entscheidung getroffen und dann hinterher werden sie für diese Entscheidung entgolten. Das wissen die meisten Leute nicht. Und das, finde ich, ist eine wichtige demokratische Aufgabe, das unter die Leute zu bringen. Und wenn mich dann jemand hart nennt, dann kann ich nur zurückfragen, wo ist der nun wieder involviert?
Auf das Beispiel mit der Riester-Rente und der damit verbundenen Diskussion um die Rentenkrise, möchte ich es mal salopp formulieren, kommen wir gleich noch. In dem Zusammenhang ist aber auch interessant, und vielleicht ist das noch ein Beispiel, das Sie jetzt bewerten könnten. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung im Internet mal gesurft, bin gelandet bei einer Seite, bei einem Forum demografischer Wandel des Bundespräsidenten, habe dort den Bundesadler gesehen und bin auf dieses Forum demografischer Wandel des Bundespräsidenten gestoßen und bekam gleich mitgeteilt, dass sich das hier um eine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung handelt. Wenn man im Impressum guckt, findet man dann aber den Hinweis, dass diese ganze Seite, dieses gesamte Internetangebot des Bundespräsidenten herausgegeben wird von der Bertelsmann Stiftung. Wie bewerten Sie das?
Das ist in vielerlei Hinsicht ein Verderben aller guten Sitten. Also, dass ein Staatsoberhaupt ein Forum sich bezahlen lässt von einer Stiftung, die ja gar keine Stiftung im engeren Sinne ist, sondern das ist deshalb eine Stiftung, damit wir als Steuerzahler von Bertelsmann keine Steuern kriegen. Die beteiligen sich nicht an dem Zahlen von Steuern. Das ist der eigentliche Grund. Tatsächlich ist das die Unternehmensleitung der Bertelsmann AG, die Bertelsmann Stiftung, und soll nicht so tun, als seien sie eine Stiftung. Die tun auch was Gutes, okay. Aber dieses hier ist eine Verfilzung von Politik und privaten Interesse, die aus meiner Sicht dem demokratischen Anstand widerspricht. Und wenn ich Bundespräsident wäre oder wenn ich es ihm zu raten hätte, dann würde ich eine solche Vermischung nicht machen. Im konkreten Fall ist es wirklich besonders schlimm, weil die Bertelsmann Stiftung inzwischen zu einer Art von Sonderregierung der Bundesrepublik Deutschland geworden ist, da die viel Geld haben. Ich habe das erwähnt, jedes Jahr 480 Millionen Euro alleine von RTL, da sind ja noch nicht die anderen Beteiligungen von Bertelsmann mit dabei. Mit diesem vielen Geld können Sie natürlich wahnsinnig viel machen und da können Sie die öffentliche Meinung beeinflussen und Sie beeinflussen sie eben in dem Sinne dessen, was dieser Konzern und sein oberster Boss Reinhard Mohn an Vorstellungen haben zur Gestaltung dieser Gesellschaft. Und das heißt Entstaatlichung, das heißt Privatvorsorge statt der gesetzlichen Rente, das heißt Entsolidarisierung unserer Gesellschaft auch im Universitätsbereich. Richtige Gesetze wie etwa in Nordrhein-Westfalen, das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz, dieser Begriff ist schon alleine so, dass es einem die Schuhe auszieht, weil das ist Orwell-Prognose, ja, das ist eine Art von Gehirnwäsche, die schon im Wort liegt, Hochschulfreiheitsgesetz. Tatsächlich werden die Hochschulen über solche Gesetze an die Wirtschaft ausgeliefert, ein wirklich unerträglicher Zustand. Und das macht alles die Bertelsmann Stiftung, in diesem Fall mit ihrer Unterorganisation CHE. Sie hat in München ein Institut, das heißt CAP, Zentrum für angewandte Politikforschung. Dort wird im Wesentlichen oder unter anderem darüber gearbeitet, wo wir noch überall in der Welt militärisch intervenieren sollten. Ganz viele also in diesem Bereich geschieht auch über solche Bertelsmann-Institutionen und Gelder. Und nun herzugehen und als Bundespräsident mit einer solchen Institution zu arbeiten, heißt ja auch, dass man deren Glaubwürdigkeit erhöht, dass man sie absegnet. Und das finde ich besonders schlimm. Ja, die haben sozusagen den obersten Schutz unseres Staates. Und sie, jemand wie ich oder jemand anders, der daran herumkritisiert, der wird dann als der kleine Kläffer vermutlich beiseite getan, weil das eben die oberste Spitze des Staates ist. Obwohl es dringend nötig wäre, es wäre dringend im Interesse des deutschen Mittelstandes und der Arbeitnehmerschaft, dass man an diese Institution herangeht, weil sie eben undemokratisch ist. Ich sage das zusammengefasst, Bertelsmann ist eine antidemokratische Einrichtung.
Sie sagten, man wird als kleiner Kläffer tituliert oder, als Ihnen auch schon passiert ist, ja sehr beliebt, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet.
Ja, das ist ein besonders schöner Vorwurf und da kann ich nur sagen, was wir heute erleben in diesem Bereich, im Bereich des Einflusses auf die Politik über die Beeinflussung der öffentlichen Meinung an Gehirnwäsche zugunsten privater Interessen, das ist schlimmer, als es sich jeder Verschwörungstheoretiker ausdenken könnte. Und die Demografiedebatte ist mit das beste Beispiel dafür.
Ja, dann bleiben wir mal bei dieser Debatte und die Fakten scheinen klar zu sein. Wir werden immer weniger, wir werden immer älter und der Generationenvertrag trägt nicht mehr. Deswegen ist private Vorsorge geboten.
Nahezu nichts stimmt an dieser Behauptung. Es stimmt natürlich, dass wir vermutlich etwas weniger werden, aber dann muss man doch mal die Relation sehen. Wir haben heute 82,4 Millionen Menschen in Deutschland leben. Wir waren 1950 ungefähr 68 in Gesamtdeutschland, Ost und West, Millionen und werden nach der mittleren Prognose, der mittleren Modellrechnung im Jahre 2050 75 Millionen sein, also 7 Millionen mehr als 1950. Was ist denn da Schrumpfen? Ja, das ist doch Schrumpfen, orientiert sich doch nur an einer Spitze, die man als Spitze schon dann daran erkennt, wenn man mal endlich fragt, wie dicht wir bevölkert sind hier in Deutschland. In Deutschland leben 231 Menschen auf einen Quadratkilometer, in Frankreich sind es 111 oder inzwischen 108. Die haben also weniger als die Hälfte auf einen Quadratkilometer. Und Schweden hat noch viel weniger. Schweden hat 9 Millionen Menschen und Schweden steht ja wohl ökonomisch besser da als wir. Das müsste einem doch schon zu denken geben, dass offenbar das Wohlergehen eines Volkes nicht davon abhängt, wie viel auf einem Haufen sitzen. Ja? Dass man dennoch aus dem Schrumpfen unserer Bevölkerung hier ein Thema machen kann, zeigt die ganze, ich sag nochmal, zeigt, wie kindisch diese Leute sind, die das propagieren. Und an der Spitze schon kindisch.
Vor 30 Jahren gab es eine ähnliche Debatte, die Sie noch gut in Erinnerung haben dürfen, nämlich, dass Deutschland schrumpft.
Ja, dass wir aussterben.
Das hat man die Deutschen sterben aus.
Ja, und dann hat man vorgeschlagen, dass 2000 Mark gezahlt werden sollen für jedes neu geborene Kind. Das war sozusagen eine Prämie fürs Kinderzeugen und Gebären. Und wir haben damals dem Bundeskanzler Schmidt gesagt, wenn man sowas macht, dann muss man auch überlegen, wie man die Kinder dann im weiteren Verlauf ihres Großwerdens begleitet, nämlich Kindergeld und Förderung zur Ausbildung und so weiter. Und solange man das nicht geklärt hat, kann man so etwas nicht machen, kann die Leute nicht verleiten dazu, zumal es Unsinn ist. Jetzt haben wir ja gehört, dass die Weltbevölkerung explodiert. Und in einer solchen Situation, wo wir froh sind, dass die Chinesen eine Geburtenkontrolle haben, da fangen wir nun an mit einer sogenannten pronatalen Politik. Das heißt, wir geben Geld aus, damit mehr geboren werden. Das ist doch sowas von jenseits jeder Rationalität, um nicht zu sagen bescheuert, dass ich das nicht mehr begreife. Dann das Nächste, wir werden älter, wird er dann behauptet. Das stimmt ja, aber wir sind im letzten Jahrhundert 30 Jahre älter geworden. Da ist die Lebenserwartung um 30 Jahre gestiegen und jetzt steigt sie bis zum Jahre 2050 zwischen 6 und 8 Jahren. Und was ist denn schlimm daran? Sie sehen schon an dem Gebrauch der Begriffe, denn ein Begriff, der gebraucht wird, ohne ihn in Anführung und Abführung zu setzen, heißt Verkreisung. Unser Volk verkreist. Da sehen Sie schon, welche Menschenverachtung darin steckt. Man nennt die ältere Generation nur noch die Kreise, die Verkreisten. Verkreiste. Ja?
Übrigens, es muss auch nicht stimmen, dass wir immer älter werden. Neulich habe ich eine Statistik gesehen, die besagt, dass wir unter Umständen mit einer geringer werdenden Lebenserwartung.
Das kann ja auch, also wenn die Klimaveränderung so massiv ist, exakt, wenn die ökologische Belastung sehr groß ist, dann kann auch sein, dass wir gewaltige gesundheitliche Probleme kriegen. Aber das andere ist doch auch schlimm, dass amtlich sozusagen den alten Menschen ein Etikett angeheftet wird. Sie sehen schon an mir, wie unberechtigt es ist. Ich werde demnächst 69 Jahre alt und ich bin voll aktiv. Was soll denn das? Das ist doch, da stimmt alles hinten und vorne nicht in dieser Debatte. Es ist instrumentalisiert, weil es um 16 Milliarden für die Versicherungswirtschaft geht pro Jahr. Wenn die nur 10% von der gesetzlichen Rente rüberholen auf ihre Mühlen, dann haben sie einen Umsatzzuwachs von 60 Milliarden, dafür kann ich Politiker kaufen, Wissenschaftler kaufen, Institute gründen, denen da hinstellen und so weiter und so fort. Und ich kann Journalisten begüschen. Das kann ich alles machen mit diesem vielen Geld, was da in die eigenen Taschen kommt. Und ich kann ein ganzes wichtiges System, nämlich die gesetzliche Rente, zerstören, die wir eigentlich noch brauchen. Ja. Denn es bestehen noch viele Anwartschaften darauf. Da sehen wir auch, wie unverantwortlich die Politik ist, wenn sie das zulässt, was heute geschieht. Dann bleibt noch der Generationenvertrag. Das ist einfach eine Lüge. Der Generationenvertrag, der funktioniert immer. Die Frage ist, wie gut er funktioniert. Und die Frage, wie gut er funktioniert, hängt allein davon ab, ob die Menschen Arbeit haben und ob sie produktiv sind in ihrer Arbeit. Heute haben wir fast 53 Millionen arbeitsfähige Menschen in Deutschland. Wir haben aber nur 26,4 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsverträge und wir haben über 5 Millionen echte Arbeitslose. Wenn wir die zur Arbeit brächten und wenn wir es dann noch schaffen würden, die Frauenerwerbsquote auf das Niveau von Schweden zu erhöhen, dann hätten wir unglaubliches Potenzial und dann gäbe es überhaupt kein Problem, auch in Zukunft gut zu leben. Und die ganzen Zahlen, die da behauptet werden, stimmen alle nicht über die mangelnde Fähigkeit, mit den alten Menschen gut zurechtzukommen und diese Last zu tragen.
Nichtsdestotrotz haben wir eine Krise der Rentenkasse. Die ist allerdings nicht abhängig vom demografischen Problem, sondern von dem ökonomischen
Problem. Von dem ökonomischen Problem, das habe ich ja jetzt gerade gesagt. Ja.
Muss man dennoch noch mal vertiefen, weil es besteht ja dieses Problem, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch, dass immer weniger junge Beitragszahler, immer mehr ältere.
Ja, aber das war doch immer so. Es war doch immer so, dass also im Jahre 1900 kamen auf einen über 65-Jährigen 12,4 Menschen zwischen 15 und 65. Ab 15 mussten die damals arbeiten. Und dann ist es runtergegangen. Im Jahre 1970 lagen wir bei 4 statt der 12,4. Und jetzt werden wir voraussichtlich im Jahre 2030 bei 3 sein. Und alles hängt doch davon ab, ob die Arbeitswilligen auch wirklich Arbeit haben und davon, wie produktiv sie sind. Wenn wir nur eine Produktivitätszuwachs von 1,55% per Jahr haben, im letzten Jahr waren es 1,9, damit die Menschen die Realität, die Relation verstehen. Wenn wir 1,55 hätten, dann verdoppelt sich das Bruttoinlandsprodukt, also das, was wir gemeinsam schaffen, bis zum Jahr 2050. Und daran wird schon sichtbar, dass uns vieles zur Verfügung steht. Und jetzt möchte ich mal ich möchte jetzt Ihnen mal eine Sonntagsrede und eine Werktagsrede vortragen, damit das mal sichtbar wird, wie irrelevant das gesamte Problem ist. Also die Sonntagsrede, die lautet so, ach, die armen jungen Menschen, die haben eine so schreckliche Last, die müssen dann, da muss ein Arbeitender, muss für einen Rentner sorgen, sagen wir mal. Und das schaffen die nicht mehr. Das ist einfach nicht zu schaffen. Die Demografie macht uns kaputt. Jetzt die Werktagsrede des gleichen Autors, in diesem Fall der Soziologe Ulrich Beck. Und ich war, dem Sinne nach, ich war bei BMW und da habe ich gesehen, das ist so produktiv. Da stehen fast nur noch Roboter und schweißen die Autos zusammen. Und der Betriebsleiter sagte mir, in 20 Jahren wird hier überhaupt keiner mehr arbeiten.
Die dann, Arbeit geht aus.
Und dann schließt der Soziologe, die Arbeit geht uns aus, der Kapitalismus schafft die Arbeit ab. Wenn diese Sonntagsrede stimmt, dann kann die Werktagsrede nicht stimmen. Und wenn die Werktagsrede stimmt, kann die Sonntagsrede nicht stimmen. Also packen wir das beide zusammen und lehnen uns im Sessel zurück und betrachten die demografische Frage sehr gelassen. Und das entspricht voll der Realität und dem, was uns ins Haus steht.
Und erkennen die Debatte in ihren manipulativen Strukturen. Dann geht es aber doch um Rezepte, wie man die Wirtschaft ankurbelt.
Und darf ich noch schnell was dazu sagen? Die Menschen müssen wissen, dass sie in dieser Frage permanent belogen werden. Vor einem Jahr, am 15. März 2006, gab es eine Studie eines Berlin-Instituts in Berlin. Und da wurde behauptet, wir hätten die niedrigste Geburtenrate in der Welt und auch die niedrigste seit 1945 und vieles mehr. Und es war glatt gelogen. Außer uns noch 10 andere Länder in Europa haben niedrige Geburtenrate als wir. In Russland sowieso, also außerhalb der EU. Und seit 1945 lag die niedrigste mit 1,28 im Jahre 1985. Da sage ich immer etwas spaßhaft, als Schmidt durch Kohl abgelöst wurde, dann sank die Gebärfreudigkeit so, dass es von 1,41 oder 1,44 auf 1,28 absackte. Aber dann würde ich mich auf das Niveau der heutigen demografischen begeben und das will ich nicht. Deshalb lasse ich diese Kommentierung weg.
Könnte man auch sagen, hat vielleicht was mit der Einführung des Privatfernsehens 1984 zu tun.
Das wäre dann umgekehrt. Dann waren die Leute so beschäftigt.
Das ist nicht mehr.
Aber es ist anders. Jenseits des Scherzes ist natürlich richtig, dass das eine Zeit war, in der ökologische Fragen ganz nach hinten angestellt wurden. Freie Fahrt für freie Bürger. Und das in der Tat die jungen Menschen sehr verunsichert hat.
Hat sich bis heute ja nichts geändert mit der freien Fahrt für freie Bürger. Die Rezepte, Sie kritisieren mit guten Argumenten die ganzen neoliberalen Rezepte, wir haben sie alle im Ohr, Abbau des Sozialstaats, Lohnkürzungen, Einkommenskürzungen, Deregulierung, Privatisierung. Sie sagen, das hat alles nichts genützt. Jetzt erleben wir gerade das größte Wirtschaftswachstum seit 6 Jahren und einen Rückgang, wenn auch nicht einen befriedigenden, so doch einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Viele behaupten, das habe damit zu tun, dass diese ganzen neoliberalen Reformen jetzt endlich greifen.
Ja gut, das ist die Strategie der Herrschenden, die jetzt sagt, das sei ein Erfolg. Aber da muss man erst mal fragen, was ist das für ein Erfolg mit einem Wachstum von 2,7% im letzten Jahr? Ich habe schon gesagt, wir haben einen Produktivitätszuwachs von 1,9 gehabt, dann bleiben gerade mal 0,8% zusätzlichen. Damit kann man mit 0,8% zusätzlichem Wachstum kann man keine Arbeitsplätze schaffen, auf jeden Fall nicht nachhaltig. Und alle Länder, die wirklich aus einem tiefen ökonomischen Loch herauskommen wollten, die haben Wachstumsraten von 4% und das über 4 Jahre erreicht. Alleine schon das, dass man auf 2,7% nach Null davor und Minus, dass man das als einen Boom betrachtet, allein das ist ein weiteres Beispiel für die Gehirnwäsche, die hierzulande möglich ist. Dass die herrschenden Kreise das versuchen, das ist mir klar. Nur müssen die Menschen wissen, was da gespielt wird. Also das ist schon kein Boom. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Das ist zum Teil auch Nachholbedarf. Wir haben nicht mehr viel investiert worden in den letzten 5 bis 6 Jahren. Und jetzt wird ein bisschen investiert und der ganze Boom ist exportgetragen. Wir haben weiterhin einen Zuwachs des Exportes gehabt und diese Güter müssen auch produziert werden. Und auch dafür ist investiert worden. Das hat mit den Reformen überhaupt nichts zu tun. Und das möchte ich jetzt mal auch noch auf den Punkt bringen. Dazu habe ich gerade heute für die Nachdenkseiten was geschrieben. Diejenigen, die das jetzt behaupten, wie letzthin Kurt Beck, der gesagt hat, es ist unser Aufschwung, weil wir die Reformen gemacht haben. Die sollen doch mal belegen, wo der Wirkungszusammenhang besteht. Wo ist denn der Wirkungszusammenhang zwischen der Riester-Rente und dem Aufschwung? Wo ist denn der Wirkungszusammenhang zwischen der Befreiung der Heuschrecken von der Steuer und dem Aufschwung? Wo ist denn der Zusammenhang zwischen Hartz römisch 4 und dem Aufschwung? Da möchte ich mal wissen. Und das ist einer der großen Fehler, den ich auch in der Reformlüge ausführlich analysiere. Die herrschenden Kreise behaupten das nur. Und es wird nirgendwo der fachlich-ökonomische Zusammenhang hergestellt zwischen Reformen und der wirtschaftlichen Belebung. Das ist hochinteressant. Die ganze Glaubwürdigkeit dieser Behauptung, wir bräuchten Reformen, um die Wirtschaft auf Vordermann zu bringen, beruht nur darauf, dass diese Glaubenssätze von allen wiederholt werden und aus verschiedenen Ecken ausgesandt werden. Da erinnere ich an Orwell, wenn immer und immer wieder das Gleiche gesagt wird und alle Quellen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit.
Albrecht Müller, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber 2, 3 Sachen müssen wir, glaube ich, noch anreißen. Ihr Rezept für eine gelingende Wirtschaftspolitik basiert auf die Idee der antizyklischen Konjunkturpolitik von John Maynard Keynes. Ist das richtig?
Ja, nicht nur. Ich weiß, dieses Etikett heften mir viele an. Das will ich Ihnen jetzt nicht vorwerfen, aber das ist so. Natürlich bin ich der Meinung, dass wenn man in einer wirtschaftlichen Krise, konjunkturellen Krise ist, dass dann der Staat die Aufgabe hat, diese Krise durch eine antizyklische Politik zu überwinden.
Also das tut, was er von der Wirtschaft fordert und selber bislang nicht leistet, nämlich zu investieren.
Zu investieren und Geld auszugeben und Leute anzustellen, um damit Kaufkraft zu schaffen und wiederum Impulse zu geben für die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist die eine Seite. Und dann bin ich ganz klar auch Angebotsökonom, wenn Sie so wollen. Ich bin in der Tat der Meinung, dass wir die Infrastruktur auf Vordermann halten müssen, damit wir hochattraktiv sind, dass wir die Ausbildung der Leute gut machen müssen, dass wir kulturell attraktiv sein müssen, dass unser Zivilrecht stimmen muss und ganz vieles. Man könnte heute so viel machen, um diesen Standort auf eine gute und angenehme Weise gut zu gestalten und attraktiv zu machen. Da bin ich ganz entschieden auch dafür. Insofern bin ich nicht ein einseitiger Ökonom, sondern sage immer, Ein guter Ökonom, ein guter ökonomischer Politiker, der setzt alle Instrumente ein der Wirtschaftspolitik, die zur Verfügung stehen. Und er optimiert zwischen den Instrumenten. Der ist kein Ideologe, der nun sagt, nur Keynes oder nur Angebotsökonomie. Und ich leide ja besonders unter dieser Ideologisierung, weil man nicht mehr fähig ist zu einer pragmatischen Politik, nicht mehr fähig ist zu einem pragmatischen Einsatz aller möglichen Instrumente.
Die zunehmende Ideologisierung, angeblich leben wir ja in ideologiefreien Zeiten, aber man kann täglich eigentlich, wenn man ein bisschen guckt, sehen, dass das nicht stimmt.
Das stimmt überhaupt nicht, das ist alleine schon wieder eine
Manipulation. Eine Sache noch, die aktive Konjunkturpolitik bedeutet aber, dass man mehr Schulden machen muss.
Nein. Überhaupt nicht. Das ist eben der Denkfehler. Das ist schwierig darzustellen.
Ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch gar nicht
mehr. Weil die meisten Leute gehen von ihrer individuellen Erfahrung aus und übertragen das dann auf die Nationalökonomie. Also ein Elternpaar, das sparen muss, weil sie jetzt ihr Häuschen abbezahlen wollen oder ihre Wohnung, die sind Herr ihres Sparverhaltens und ihres Sparerfolges. Die sparen und dann haben sie Erfolg und dann versuchen sie das langsam abzuzahlen. Wenn der Finanzminister in einer Krisensituation zu sparen versucht und er spart prozyklisch in die Krise hinein, dann hat er am Ende mehr Schulden, als er gehabt hätte. Und das kann man wunderbar zeigen. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2005 sind die Gesamtschulden unseres Staates gestiegen, gerade weil der Hans Eichel Sparkommissar sein wollte und sparte, während in der kleinen Konjunktur zwischen 1997 und 2000 der Schuldenzuwachs abgenommen hat. Ein wunderbarer Beleg meiner These. Und kein Land in der Welt hat Schulden abgebaut, ohne die Konjunktur in Ordnung zu bringen. Und das müssten wir uns endlich mal merken.
Jetzt müsste man hier natürlich auch den Begriff des Sparens, wie er immer verwendet wird, nochmal kritisch unter die Lupe nehmen. Sparen kann man nur, wenn man zu viel hat und was zur Seite legen kann. Und das andere sind ja eigentlich immer Kürzungen. Sparen, ja, ist auch so ein Euphemismus in dem Zusammenhang.
Ja, okay, das ist ja auch nochmal
eingeschlichen.
Ein besonderes,
hat so einen guten Klang.
Wenn ich an notwendigen Ausgaben spare, dann tue ich doch für das Land nichts, sondern ich schade ihm.
Ja, wenn ich die kürze. Albrecht Müller, wir müssen leider zum Ende unserer heutigen Zwischentöne kommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch hier bei den Zwischentönen. Ich nenne nochmal die zwei Titel Ihrer Bücher, Ihrer jüngsten Bücher. Das ist zum einen